Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute mit dem früh auferstandenen
Jan. Hallo.
Das waren jetzt mehr als zwei Silben. Und ja. Mit mir, dem Dom.
Hallo Dom.
Hallo Jan. Ja, heute, wir haben ja hier eine frühe Folge am Freitag aufgenommen. Jans Leben hat sich so ein bisschen geändert und jetzt ist
ja,
so.
Ja, ich habe halt Dinge zu tun, weißt du so.
Ja. Jan wird groß, er hat Dinge zu tun. Nein, und deswegen, jetzt passiert das halt öfter, dass wir freitags aufnehmen. Wir haben tatsächlich schon so blasphemische Gedanken, dass wir überlegen, aufgrund der vielen Arbeit, die wir haben, obwohl so außerhalb der Box, innerhalb der Box, ob wir vielleicht sogar den Podcast eher so auf alle zwei Wochen legen. Wir gucken uns das jetzt nochmal im Februar an, ob wir es schaffen, mit einmal die Woche wirklich zu liefern. Und wenn wir es nicht schaffen, dann würden wir mit dem Podcast je nachdem auf alle zwei Wochen gehen. Aber da sagen wir euch natürlich vorab entsprechend Bescheid. Ja, mir ist was ganz Dummes passiert. Und zwar, ich habe ein E-Mail-Postfach, wo die Leute so ihre Fragen hinschicken können, auch zum Podcast etc. Und dieses Postfach war irgendwie bei meinem Apple Mail nicht, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ein Problem mit dem Passwort. Und
hat das Podcast-Postfach nicht funktioniert?
Ja, also das hat schon funktioniert, nur es hat sich alles aufgestaut auf dem Server und dann habe ich jetzt das Ding einfach wieder freigeschaltet und ja, jetzt sind irgendwie Dutzende von E-Mails auf einmal, also nee, es sind keine 742, was anderes, Jan, aber es ist wirklich, sind Dutzende E-Mails reingekommen und daraus habe ich jetzt einfach mal so ein paar Fragen rausgesucht. Und ja, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich die erste Frage, und zwar, die kommt von Christina. Boah, ich mach das mal ein bisschen größer.
Also wichtig auch für euch, ne? Ich habe diese Fragen bisher nicht gesehen. Dom hat mich nur aufgeklärt, dass es die gibt und jetzt werde ich genauso überrascht sein wie ihr, was jetzt kommt.
Dann ist der Überraschungseffekt auch da. Genau.
Könnt ihr meine authentische Reaktion mitbekommen?
Auf jeden Fall. Christina hat gefragt, muss ich unbedingt Street MMA trainieren, um mich verteidigen zu können oder reicht auch euer Krav Maga Beginner-Training aus oder ne? So. Ja, Jan war ein bisschen überrascht über die Frage, aber also die Sache ist die, liebe Christina, erstmal vielen lieben Dank, ja, und sorry dafür, dass wir jetzt erst antworten. Also, nein, du musst kein Street MMA trainieren, um dich verteidigen zu können. Ja, man muss sich einfach die Frage stellen, in was für einem Lebensumfeld lebst du, was brauchst du, ja, was für Situationen hast du, wo du sagst, da musst du dich durchsetzen, etc. Und dann muss man ganz klar sagen, da je nachdem, was das ist, reicht Krav Maga Beginnertraining absolut. Vor allem in dem Krav Maga Beginnertraining gehen wir vor allem verstärkt auf die psychologische Seite ein, auf die kommunikative Seite und auf diese klassischen Selbstverteidigungsdinge, obwohl ich jetzt nicht meine, dass wir klassisches Selbstverteidigungstraining machen, aber wir gehen so auf die Dinge ein, auf die große Theorie der Selbstverteidigung. Das heißt deswegen, wenn du jetzt sagst, ich glaube, ich kann die meisten Dinge einfach vermeiden oder mir reicht es, wenn ich so eine gewisse Sensibilisierung bekomme für mein Umfeld, um Dinge wahrzunehmen, um im Vorfeld dann Dinge zu vermeiden. Ey, super. Ja, dafür ist unser Krav Maga Beginner-Training gedacht, um Menschen da heranzuführen. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir haben ja auch Leute wie den lieben Ele, der ja auch schon teilweise Situationen hatte, wo zwei Leute auf ihn losgegangen sind und er ist immer nur beim Krav Maga Beginner-Training, beim Yoga und beim Fitnessboxen oder Kickboxen. Ja, also von daher, der war noch kein einziges Mal beim Street MMA. Den einzigen, dieses Street MMA haben wir eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, wenn du sagst, wir haben so viele Leute, die noch nie Kontakt hatten zu Kampfsport und zur Selbstverteidigung. Und oftmals bekommen dann diese Menschen auf einmal Spaß daran. Und irgendwann sagen die auch, boah, das Krav Maga Beginnertraining fängt sich langsam an, so im Kreis zu laufen, weil wir sind langsam echt mit allem durch. Spätestens nach zwei Jahren hast du alles auf jeden Fall schon ein, zwei, drei Mal gehört. Und damit diese Leute einfach sagen können, ey, wir möchten uns gerne jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir wollen einfach noch ein bisschen mehr, ja. Wir wollen einfach uns jetzt mal mit Kampfsport in einem sicheren Rahmen auseinandersetzen. Wir wollen noch mehr über uns lernen, etc. Es geht einfach, wenn man es jetzt mal philosophisch betrachtet, einfach so um den Weg der Leute in Bezug auf Kampfsport und ihr Inneres und, ne, und auch innere Stärke entwickeln, etc. Denn, und das ist dann auch der zweite Punkt, wo ich ganz klar sage, beim Street MMA, ich glaube, ich will es jetzt nicht versprechen, aber ich glaube, wenn man das jetzt wirklich mal so zwei, drei Jahre lang mal intensiv trainiert hat und ist dann auch nachher irgendwann mal beim Advanced, beim Mike gelandet und ist dazu in der Lage, bei Mike auch Sparring zu machen etc., hat man halt einfach nochmal eine andere Position, eine andere ja, nochmal eine andere Ausstrahlung. Es ist einfach so, man wird einfach fitter, man bekommt noch tiefgehender einfach auch das körperliche Kämpfen beigebracht, ja. Und ich glaube, dass das auch der Prävention noch mehr dient, weil sich einfach auch durch dieses Training dein Körper verändert. Ja, und das soll jetzt kein Bodyshaming sein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf welche Christina da geschrieben hat, aber das heißt, es verändert sich ja auch alles, ja, auch in einem positiven Kontext. So. Und ich glaube, dass das dann nochmal unterstützend, ja, zu dem Kraft-Mager-Beginner-Training einfach von Vorteil ist. So, und wenn du jetzt natürlich sagst, hey, hör mal, ich arbeite in der JVA, ich bin JVA-Justizfachangestellte, liebe Christina, oder du bist bei der Polizei, du bist bei der Bereitschaft, bei der Hundertschaft, selbst wenn du, also da würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, ein straßenbasiertes MMA zu trainieren, weil dann kommst du auf jeden Fall auch mit Menschen in Kontakt, die definitiv einen negativen Background haben aufgrund ihrer Sozialisierung und die sich sehr stark für so Sachen wie MMA interessieren, ja. Und selbst wie wir in den letzten Folgen schon gesagt haben, selbst wenn die keine Kohle haben, in dem Park, im Gym zu trainieren, aber auf irgendeinem Hinterhof oder in irgendeinem Park trainieren die Jungs das, ja. So, und wenn du dann Polizistin bist und musst dann immer noch dein Wing Chun Scheiß da machen, ja, ist das ein Problem. Deswegen empfehlen wir da im professionellen Kontext, aber auch Ordnungsamt, Security-Firmen, hier Deutsche Bahn Sicherheit und wie sie alle heißen, ja, ganz ehrlich, da kommt man an einem straßenbasierten Boxen und Ringen nicht vorbei. Natürlich ist in diesen Berufen auch Prävention, Teamarbeit, Kommunikation, Eskalation absolut wichtig und sollte auch als allererstes stehen. Aber der Punkt ist der, wenn es dann körperlich wird, sollte man in diesen Bereich, ne, Street, vor allem im Polizeibereich, in diesem Bereich Street Grappling reingehen. So, das ist jetzt meine Meinung. Wie gesagt, wenn du Zivilistin bist, brauchst du es möglicherweise auch je nach Altersklasse auch nicht so wirklich. Außer du willst es für dich tun, du willst dich tiefergehend mit Kämpfen beschäftigen. Aber ich sag mal so, Leute so zwischen 15 und 25, die auch noch regelmäßig feiern gehen und oder die jetzt gerade anfangen mit der Feierei, ja, also da würde ich das auch empfehlen, ne? Weil gerade so mit den Personen, auf die man dann beim Feiern treffen kann, ja, das ist dann teilweise ein ähnliches Klientel, möglicherweise, ja, wie man im professionellen Bereich drauf treffen kann. Aber es kann auch genauso gut sein, dass einfach nur irgendein netter Kerl, der dreimal die Woche zum MMA geht, einen schlechten Tag hat, hat zu viel gesoffen und wird dir jetzt auf einmal blöd, ja. So, und wenn du dann 18 bist und bist in der Disco und du kannst in dem Bereich gar nichts, hast du ein Problem, ne? Siehe Amerika, wo sie alle wrestlen, American Football spielen etc. Wie viel Straßenschlägereien siehst du da im Alter zwischen 15 und 25, wo Leute auf einmal einen Back Suplex machen oder irgendwie jemanden hart zu Boden slammen, einfach weil sie irgendwie im besoffenen Kopf, ja, jetzt kämpfen und dann einfach nur auf rudimentäre Art und Weise das abrufen, was sie 100.000 Mal in ihrem Training gemacht haben. So, und deswegen bin ich da der Meinung, ist dieses Street MMA einfach die für Zivilisten ab 25, ja, die perfekte Ergänzung, für Zivilisten zwischen 15 und 25 ein ziemliches Muss und für Leute im professionellen Bereich erst recht. So.
Ich denke vor allem, dass man sich so ein bisschen fragen muss, was ist denn das Ziel für euch in diesem in dem Training? Also wo wollt ihr eigentlich hin mit dem, was ihr hier trainiert? Weil das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, hey, ich habe gerade meinen Führerschein gemacht und dann sage ich so, ah, weißt du was, ein bisschen Fahrsicherheit wäre vielleicht auch ganz gut. Mache ich deswegen jetzt direkt auch meine Rennlizenz mit?
Ja.
Kann ich machen, hindert mich auch keiner dran.
Ja.
Muss ich aber jetzt
oder so nicht. Sicherheitsfahren für Bodyguards unter Beschuss.
Ja. Ja. Ich meine, so kann man machen, schadet ja bestimmt nicht. Also man lernt bestimmt das eine oder andere.
Ja.
Aber ist das jetzt unbedingt notwendig? Nicht unbedingt. Trotzdem ist es halt einfach wichtig zu verstehen, dass das halt eine Skala ist, ne? Also Skill ist in diesem Fall irgendwie, das nennen wir manchmal, wenn wir darüber sprechen, so ein Equalizer. Also wir haben irgendwie eine Situation, die vielleicht nicht ganz symmetrisch ist. Wir haben jemanden vor uns, der vielleicht stärker ist, der vielleicht Leute dabei hat oder vielleicht auch einfach stumpf, der den Überraschungseffekt nutzen kann. Und es hilft, da Ungleichgewicht ausgleichen zu können, wenn ich ein hohes technisches Level habe. Also je besser ich da bin, desto mehr Ungleichgewicht kann ich da wieder ausbaden oder wieder herstellen. Hm. Und deswegen, sowas wie, muss ich das machen, ist, also du musst eh gar nichts, ne? Aber um dich verteidigen zu können, kommt es halt sehr stark drauf an, mit wem du dich denn so auf der Straße anlegst, sag ich mal ganz blöd. Aber es ist sehr, sehr abhängig davon, welches, du kannst einfach mehr Situationen abdecken, je besser du technisch aufgestellt bist. So, und ich glaube deswegen, wenn deine Anforderung einfach ist, so ey, gib da einfach nur, ich brauche da so ein gewisses Bauchgefühl, dass ich irgendwie in der Bahn entspannt durch die Gegend fahre, alles gut, so, hast ein gewisses Level, alles in Ordnung. Sobald du sagst, ey, ich möchte in der Lage sein, in den meisten Situationen Kontrolle behalten zu können und regulieren zu können, dann würde ich dir sagen, musst du auf jeden Fall dir mal ein bisschen Street MMA angucken.
Mhm. Ja.
Dann fragt Denise, was sind die Grundprinzipien effektiver Selbstverteidigung? Ja, da sind wir auch schon so ein paar Mal drauf eingegangen. Also ich würde mal sagen, was sind denn so die wichtigsten Grundprinzipien? Am besten Grundprinzip Nummer 1, sei nicht da, wo was passiert. Versuchen zu vermeiden, also zu erkennen, ja, in was für einer Situation bin ich hier gerade, was könnte hier passieren, wie kann ich mich der Situation am besten entziehen.
Also einfach aufmerksam
durch, die Gegend gehen, genau. Wenn es zur Kommunikation kommt, zum Gespräch, nett, freundlich, aber bestimmt kommunizieren, mit der anderen Person so umgehen, wie man selber so behandelt werden möchte, um jetzt erstmal keine Provokation auszulösen. Wenn man dann die Person nicht los wird und man muss auf einmal dann, also keine Befehle setzen in der Phase. Wenn man dann aber, wenn die Person nicht von einem weggeht, dann klare Grenzen setzen, aber auch klar sein, wenn man klare Grenzen setzen möchte, dass man Plan B hat, falls sie dann nicht umgesetzt werden, weil sonst muss die pädagogische Konsequenz erfolgen, ja. Und dann natürlich so von den Grundprinzipien her, wenn es dann körperlich wird, ich finde dieses Surprise Aggression Speed Modell eigentlich ganz schön, ja. Wenn man dazu in der Lage ist, durch regelmäßiges Training die Person dann einfach zu überraschen und der dann Gas zu geben, um sich dann aus der Situation schnell zu entziehen. Ich finde, das sind so mit die wichtigsten Grundprinzipien, um jetzt da nicht daraus eine extra Folge zu machen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, oder? Hast du noch was zu ergänzen, was du noch sagst? Da würde ich jetzt auch noch bei den wichtigsten Grundprinzipien drauf achten.
Ja, man kämpft, um abzuhauen.
Ja.
Das ist wichtig. Also
genau, nicht um zu bleiben.
Ja, und nicht um zu gewinnen vor allem. Ne? Ja. Sondern es geht darum, dass ich mir ein Fenster verschaffe, in dem ich mich verpissen kann, weil es gibt also es kommt witzigerweise eigentlich aus dem Schießen, aber es gibt also diese Redewendung Move of the X, also wenn du quasi in den Hinterhalt gerätst und dann beschossen wirst, dass du erstmal irgendwie auf verdächtige Regionen zurückfeuerst und dann versuchst, dich halt aus dieser Killzone rauszubewegen. Aus dem einfachen Grund, dass der Ort, an dem du gerade beschossen wirst, der wurde sicher von deinem Gegner ausgesucht. Das heißt, es gibt einen Grund dafür, warum du da bleiben sollst. Das ist irgendwie taktisch ein schlechter Ort für dich. Genauso ist es halt bei Übergriffen auf der Straße, dass ich halt sage, ey, wenn ich jetzt in einem gewissen Setting irgendwie jemanden vor mir stehen habe, der mich unter Druck setzt und der mir droht oder der mir eventuell sogar wirklich an die Wäsche will oder mich halt irgendwie verletzen möchte, da gibt es vielleicht einen Grund, warum das genau da stattfindet. Das heißt, es geht darum, entweder gibt es Leute, die um mich herumstehen, die vielleicht das Ganze mitbekommen und auf seiner Seite sind. Es gibt vielleicht irgendwie keine Zeugen da, wo ich gerade bin. Also es gibt irgendeinen Grund, warum es gerade da stattfindet. Und es ist wahrscheinlich nicht nur die Tatsache, dass die Person gerade Bock hat, sich zu ballern, sondern eventuell kommen halt noch Faktoren dazu, die Umwelt irgendwie hergeben. Und da denke ich mir auch, hey, auf Gefahr hin, dass der Typ Kumpels dabei hat, wenn ich ihm irgendwie das Gesicht wegpflaster, versuche ich danach da wegzukommen. So deswegen, also wichtig ist da halt kämpfen, das ist halt die Gefahr auch bei so MMA-mäßigem, ne, oder bei Kampfsport wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir das in den Folgen mal so besprochen haben, aber dieses, da geht's ja auch ums Gewinnen.
Ja, ja.
Und ich beschäftige mich an Personen, bis ich das Ganze beendet habe. Und das ist vielleicht cool, wenn ich mich mit einer Person auf einem Parkplatz treffe und die Person sagt, bring deine Cousins mit, ich komme auch alleine, so. Dann ist das vielleicht ganz cool. Aber grundsätzlich, wenn ich die Situation nicht kenne, ich werde irgendwie getroffen, wie auch immer, Move of the X, ich versuche da irgendwie rauszukommen.
Ja, das ist noch ein schönes Prinzip, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber da, dann ist halt auch wieder der Punkt, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu den anderen Fragen dazu. Der Punkt ist dann halt der, es geht jetzt nicht nur darum, einmal in die Augen zu pieksen oder einmal in die Eier zu treten. Weil A, das ist auch so ein Mythos, ja, ich piek's ihm dann in die Augen und dann ist er irritiert. Also A, wenn du im Hochstress bist, triffst du meistens die Augen gar nicht. Mit dem in die Eier treten muss man halt auch ein bisschen gucken, ob das dann wirklich funktioniert, ja, ob man dann wirklich sich lösen kann und die Person so beeinträchtigt ist. Deshalb bietet es sich halt an, dann auch so körperlich zu werden, dass man da wirklich sich nachhaltig aus der Situation lösen kann. Ja, ja. Weil bringt jetzt nichts. So, der tritt in die Eier. Jetzt ist es leider doch die Leiste gewesen. Die Person knickt erstmal aus einem Reflex ab. Man denkt, super, dreht sich um, läuft 5 Meter und dann hat die Person meinen Rücken. Problematisch. Deshalb, ja, aber das ist ein sehr schönes Beispiel noch. Also wie gesagt, wir kämpfen nicht um zu bleiben, sondern um abzuhauen und nicht um zu siegen. Ja, das ist schön. Gefällt mir sehr gut. Das ist auch, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Krav Maga und MMA. Mhm. Deshalb ist es halt geil, wenn man die beiden Sachen zusammenbringt. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Hat Philipp, ja, Philipp, also erstmal vielen Dank an Denise, dann Philipp, hat Krav Maga durch die Popularität von MMA an Bedeutung verloren? nein, weil sind zwei paar verschiedene Kundengruppen, muss man ganz klar sagen. Ne? Wir haben ja auch da diese Google Trends Tabelle, haben wir doch mal gecheckt, ne? Ob Krav Maga auf dem absteigenden Ast ist. Und Krav Maga hat auch extreme Spitzen gehabt, damals nach Silvester 2015, weil das sehr stark, der Begriff Krav Maga auch im RTL und Co. und in den Medien vertreten, haben die Leute sehr stark nach Krav Maga gesucht. Aber, und Selbstverteidigung, ja, und da war Krav Maga und das Thema Selbstverteidigung war trotzdem nochmal mehr gesucht als Krav Maga und trotzdem war immer MMA von der Suche her, und das haben wir ja damals auch gesagt, auch wegen UFC, da sucht man einfach öfter nach MMA, ja, einfach schon immer populärer und einfach, die Suche war einfach immer intensiver oder es gab einfach mehr Suchen, nicht die Suche war intensiver, es gab einfach mehr Suchen dann, also ja, Suchanfragen danach. So, das heißt, Es gibt zwei verschiedene Kundengruppen, ja. Und wir sehen es ja gerade, wir versuchen so ein bisschen im Grunde die Kundengruppe Krav Maga mit den neuen Gegebenheiten durch das MMA quasi darauf hinzuweisen, aufzuklären, ja, und zu gucken, ey Leute, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen weiterentwickeln in Sachen Krav Maga, weil die MMA-Jungs werden immer mehr und selbst wenn die dann in 20 Jahren sich nicht mehr zum MMA gehen, die Moves haben sie aber trotzdem noch drin und dann hat sich die ganze Selbstverteidigungsgeschichte verändert, ja. So, deswegen, also wie gesagt, es sind eigentlich zwei paar verschiedene Kundengruppen. Was wir allerdings jetzt auch versuchen, auch durch dieses Street Grappling, ne, am 15.02. haben wir ja den Termin mit dem fantastischen Mario Stapel. Mal gucken, ob wir mit dem auch wieder einen Podcast hinkriegen oder ob er danach direkt essen gehen möchte. Auf jeden Fall, da machen wir ein Street Grappling Seminar. Und warum machen wir dieses Street Grappling Seminar? Natürlich auch, damit Leute aus dem Grappling zu uns ins Training kommen und einfach mal eine andere Perspektive auf ihren fantastischen Sport bekommen. Das hast du ja eben so schön gesagt, ne? Beim Kampfsport kommt man, um zu gewinnen, um zu bleiben, so lange, bis man gewonnen hat. Und da sehe ich insbesondere auch beim Submission Wrestling oder Grappling, was auch immer, sehe ich da halt so das Hauptproblem, wenn man das nur trainiert und man hat null Straßenhintergrund und man hat jetzt keine Selbstverteidigungserfahrung etc. Und man verfällt dann vielleicht in seine spielerischen, sportlichen Strukturen auf der Straße, kann einem das nachher den Hals kosten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich meine, ein blödes Beispiel dafür ist alleine, wenn ich den Switch mache vom Grappling zum MMA. Und das ist eine Sache, die ich ganz oft sehe, ja, dass Leute, die vom Grappling kommen, dann sich freuen, mit der Person auf den Boden zu gehen, aber nicht verstehen, dass sie weiter gehaut werden können. Ne? Also ja, so, das gesamte Konzept des Grapplings im MMA funktioniert stumpf anders als das Grappeln einfach nur im Grappeln. Auch das Ringen oder sowas, ne? Weil das Problem ist auch da, wenn ich einfach nur anfange, nach Beinen zu shooten, ich darf halt einfach beim MMA getreten werden.
Ja.
Ja, und dann ist das auf einmal eine ganz andere Dynamik, die ich da habe.
Ja. Alleine diesen assigen, diagonalen Ellbogen.
Voll Kniestoß. Den
ja, den assigen, den assi, den assi, assigen.
Voll oh der ekelhafte.
Genau.
Diesen, du hast mir einfach in die Fresse getreten.
Nein, den assi Kniestoß von Mario Stapel, der diagonal getreten wird, wenn
damit
dann jemand
extra das Gesicht
triffst. Genau, wenn dann jemand zu meinem linken Bein shootet und ich schaue ihm einfach mein rechtes Knie ins Gesicht, ja, das ist schon ein böses Ding, ne? Das ist dann halt der
Er macht das auch mit der Hüfte manchmal, ne?
Hat das deswegen mit der Hüfte
seine,
so reinbombt?
Deswegen sind seine Ohren so dick. Das ist genau bei so einem Scheiß passiert.
Ja.
Und zwar, wenn du nach den Beinen schießt,
ja,
er guckt, dass er einfach die Hüfte reindreht, wenn er sprawlt, dass du voll den Knochen gegens Gesicht bekommst.
Ah.
Das ist richtig scheiße.
Widerlich. Ja. Ah, ja. Ja, deshalb lieben wir Mario so. Genau. Also, Frage beantwortet. Also, Philipp, Krav Maga hat an Popularität im Grunde nichts verloren. Guck dir einfach Google Trends an, da siehst du, es ist eigentlich gleichbleibende Nische. Du hast Spitzen nach Selbstverteidigung und ich sehe das auch gerade, hier insbesondere gerade so, wenn ich meine Google-Auswertung mache, speziell für meine Homepage, das Suchvolumen Selbstverteidigung Köln ist höher als Krav Maga Köln. Also das heißt, irgendwie ist so das Krav Maga in den letzten Jahren wieder nicht nischig geworden, aber die Leute haben das nicht mehr so krass im Kopf. Die Leute suchen aktuell wieder viel mehr nach Selbstverteidigung, was für uns natürlich im Krav Maga auch heißt, wir müssen eigentlich wieder viel mehr Brandbuilding machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. So. Ja, vielen lieben Dank, Philipp. Und dann kommen wir zu Dennis. Dennis fragt, welche Krav Maga Techniken sind im MMA besonders nützlich?
Puh.
Gar so, keine.
Jetzt fange ich mal an. Ja, du hast die letzten zwei angefangen. Jetzt fange ich mal
an. Ja, komm, fang du mal an.
Also,
ich habe die letzten drei sogar angefangen. Das liegt an meinem Matcha Haferlatte. Der
so
macht mich
nämlich
wild.
Ja. Ist das nicht auch irgendein Song von. Egal.
Matcha Haferlatte macht dich wild?
Nee, da gibt es einen Song. Da gibt's,
was
egal.
Hast du für Musik? Okay, gut.
Auf jeden Fall bei. Das Problem ist jetzt hier, dass. Nein, das ist kein Problem. Ich finde, wir machen das eigentlich ganz gut. Das Thema bei Krav Maga ist, wenn man sich die Geschichte der ganzen Rubrik, dieses Feldes mal so ein bisschen anguckt, es ist ja im Endeffekt so eine ein Proto-System, oder es war ein System, ein Kampfsportsystem oder ein Selbstschutzsystem oder ein, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, halt ein Kampfsystem für so die Proto-Einheiten, die später die IDF gebildet haben in Israel. So. Das heißt, der Fokus dabei war, wir müssen uns anhand der Dinge, von denen wir jetzt schon irgendwie ganz gut wissen, dass sie funktionieren, bedienen, um da irgendwie ein sinnvolles Gesamtkonstrukt zu basteln. So. Das heißt, da wurde sich dann beim Ringen, beim Judo, Judoka war glaube ich auch, ne, Lichtenfeld, Boxen, wie auch immer, das hat man dann irgendwie so zusammengeschmissen. Und das Ding ähnelt damit halt auch vielen anderen Nahkampfsystemen, die man irgendwie auch in anderen Militärs auf der Welt sieht. Krav Maga hat aus irgendeinem Grund einfach ein sehr, sehr geiles Branding gehabt im Laufe der Zeit. Der entscheidende Punkt in meinen Augen dabei ist, dass es da eine Fortentwicklung geben muss, weil man merkt grundsätzlich, ich bringe Truppen etwas bei, dass sie dann in der Lage sein sollen, irgendwie umzusetzen und von da aus geht es dann immer weiter Schritt für Schritt dazu zu merken, Shari hat das aber mal gesagt, die Techniken sind im Blut geschrieben. Ne? Also du merkst irgendwann, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht, das müssen wir umbauen, wie auch immer, oder das ist zu kompliziert und funktioniert einfach unter Druck dann nicht so gut, wenn ich es nicht so lange geübt habe oder so. Und dann bildet sich da eigentlich hoffentlich normalerweise irgendwas raus, was quasi Improvements hat in jeder Fortentwicklung. Jetzt ist aber das Problem, dass es einmal da auch Leute gibt, die natürlich ihren eigenen Saft dazu beitragen und zum anderen, sind wir ganz ehrlich, auch wenn das viele Krav Maga Trainer bedeuten, behaupten, wer von denen hat denn wirklich einen militärischen Hintergrund? So, das heißt, wo haben die das gelernt? Auch auf irgendwelchen Seminaren, wo die dann mal so ein bisschen was gemacht haben und so wird das Ganze immer Stück für Stück runtergelöst. Und mittlerweile hat, wenn man sich die meisten Krav Maga Schulen anguckt, das, was die da treiben, relativ wenig mit Kämpfen zu tun. Das ist halt Choreo. Das ist halt alles irgendwie ein bisschen, ne? Vielleicht so ein bisschen wie so Selbsttherapie, Selbstbehauptungstherapie, so ein bisschen Körperbewusstseins, ne, also irgendwie, es ist halt irgendwie so ein bisschen wie gestalttherapeutisches Arbeiten, ne, so man spielt da so ein bisschen starke Leute, so. Das hat einfach gar keine Bedeutung im MMA. Jetzt ist es aber so, dass MMA für den Teil der Menschen, die das sehr, sehr ernst nehmen, diese Disziplin weiterzuentwickeln, durchaus halt eine Menge Anregungen bieten kann, weil der Vorteil beim MMA ist, dass ich da Leute aus allen möglichen Disziplinen zusammenwerfen kann und dann sage, okay, was funktioniert nicht und warum funktioniert das oder eben nicht. Da muss man jetzt einfach nur vorsichtig sein, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Es geht dabei nicht unbedingt ums Gewinnen, sondern es geht dabei effizient Schaden zuzufügen, um sich zu entziehen. Und der andere Punkt, der auch wichtig ist, ist, das ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich zum Beispiel sehr technisch versuche, mit Leuten zu sparren, die einfach nicht so viel Hintergrund haben, die einfach nicht so viel Kampfsportausbildung haben, die bewegen sich manchmal ganz komisch.
Hm.
Und dann mache ich gewisse Sachen nicht, die ich bei jemandem, wo ich weiß, er ist Profi, würde ich das machen, weil ich weiß, ich tue mir nicht weh. Bei dem Anfang habe ich so, weißt du, das lasse ich jetzt einfach mal. Nicht, weil ich Angst habe, der Person weh zu tun, weil ich weiß, ich habe das kontrolliert, sondern Auf einmal ist da eine Hand irgendwo, wo sie überhaupt nicht hingehört, hat man die im Auge stecken. Das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, dafür mache ich das einfach nicht. Und da muss man halt irgendwie dann gucken, okay, was ist denn irgendwie universell ganz gut anwendbar? Was können wir vom MMA lernen? Deswegen nennen wir das auch Street MMA, weil die Konzepte ähnlich sind. Weil man sagt, hey, welche unterschiedlichen Rubriken gibt es denn irgendwie im MMA? Es gibt Bodenkampf, es gibt Clinchwork und das auf dem Boden und im Stand und es gibt Striking. So, und diese Kategorien sind universell im Kämpfen immer ein Thema. Man könnte dann auch über Waffe sprechen, das ist auch noch ein Thema, was irgendwie mit reinkommt. Ne? Je nachdem, in welchem Kontext, könnte man sogar über Schusswaffen sprechen, beziehungsweise über Hieb- und Stichwaffen, alles fair. Aber im Endeffekt, diese grundlegenden Elemente von wie kämpfe ich eigentlich, sind ja übergreifend. Das heißt, es geht viel weniger darum, was kann MMA von Krav Maga lernen. Es geht viel mehr darum, Krav Maga sollte ein flüssiges System sein, wie MMA es schon ist. Und dann sollte man sich da von Leuten, die es hauptberuflich machen, auch hier und da einfach mal inspirieren lassen und gucken, okay, wie kann man das für sich nützlich machen? Mhm. Weil ein finanzieller Apparat mit Trainingsvolumen, mit ich sag mal Erprobung, wie man das zum Beispiel im MMA hat, den kann Krav Maga einfach stumpf noch nicht bieten. Es gibt keine UFC, in der dann irgendwie Krav Maga, also ergibt auch nicht so wirklich Sinn irgendwie, so, ne? So funktioniert das Ganze auch nicht. Man könnte halt sagen, okay, es gibt da vielleicht militärische Erfahrungswerte oder sowas oder vielleicht auch über gewissen Einheiten irgendwie im Law Enforcement oder so, könnte man sagen, okay, gut, ne, aber das ist auch wiederum, die haben auch andere Aufgaben, während ein MMA-Kämpfer kämpft nur MMA. Das heißt einfach, wie viel Zeit habe ich auf der Matte, wie lange mache ich das? Davon sollte man sich durchaus auch inspirieren lassen, wenn man möchte, dass das System irgendwie lebendig bleibt.
Ja. Jetzt hast du gerade voll den Dom gemacht. Wir zwei sind uns ja so ähnlich. Weißt du was? Jetzt mache ich mal den Jan.
Ja, mach mal
den. Und mach eine kurze Antwort.
Mach mal eine kurze Antwort.
Pass auf. Also, ich würde sagen, es geht gar nicht um Krav Maga Techniken, sondern eigentlich sollte man im MMA sich einfach der Krav Maga und Combatives Prinzipien bedienen. Ja. Sprich, dass man sich davon löst, auf dem Boden, freiwillig auf dem Boden zu gehen, den Sieg zu suchen, sich langfristig zu binden und so weiter.
Im MMA willst du nicht den Sieg suchen?
Was? Nein. Ich habe gesagt gerade, das habe ich gerade gesagt, ich habe gesagt, also beim nicht, dass man beim MMA, genau, beim Street MMA.
Ach so,
okay. Also dass man sagt, okay, welche Kraft-Marketechnik sind im MMA besonders nützlich? Ich will wieder aus allem ein Street MMA machen, weil der Punkt ist ja der, im Grunde gibt es keine Krav Maga Technik, ja, die es nicht auch im MMA gibt. Es ist ja nicht so, dass man jetzt, man sieht halt immer die, ich sag jetzt mal die UFC.
Bei uns.
Hä?
Bei uns.
Ja, aber wenn du jetzt hingehst.
Ich will den 360 sehen.
Nee, den 360 nicht, eben.
Das weiß ich
nicht. Genau, aber im Grunde, ja genau, den 360, ja gut, den 360. Das ist so das einzige fiktive Konstrukt des Krav Maga, wobei das aus dem Boxen ja auch so eigentlich so ein Ding sein soll. Wie
ja,
so, ne?
Stuffen aber, und dann schlagen, ja, das ist ja, genau. Sehr anders.
Aber ja, richtig. So, aber ansonsten muss man ganz klar sagen.
Das sieht aus wie so ein Roboter, ja. So dieser Robot-Dance.
Wenn irgendwie. Du dir jetzt irgendwelche Balletudo-Sachen anguckst, oder du guckst dir, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, hier King of Streets an, weil die ja so öffentlich da irgendwelche Nazis kämpfen lassen, da habe ich echt ein Problem mit, wenn Leute da mit dem Hakenkreuz auf der Brust rumlaufen, aber das ist ein anderes Thema.
Wie, das magst du nicht?
Nee, das mag ich nicht.
Ja, komisch.
Blöd, Mann. Auf jeden Fall, der Punkt ist, wenn du das siehst, was die da miteinander veranstalten können, ganz ehrlich, ja, was gibt es denn dann noch großartig, was man im zivilen Krav Maga noch mehr machen darf? Ich weiß gar nicht, ob sie bei King of Streets sogar in die Eier treten dürfen, das weiß ich nicht. Vielleicht darf man das möglicherweise nicht.
Ich glaube, ja? Beim Tiefschutz, aber ich glaube, man darf nicht in die Augen gehen.
Ja, aber bei Valetudo gibt es Dinger, wo du sogar in die Augen gehen kannst. Da gibt es Serien.
Das wäre das eine Ding bei Valetudo, was man nicht darf.
Valetudo. Ja, muss ich doch mal nachgucken. Es gibt da auch so ein paar Dinger, wo man, muss ich doch mal nachgucken. Aber wie gesagt, Valetudo ist ja auch nicht die eine Regel. Ne? Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen und da hat jeder Veranstalter so ein eigenes Ding. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt im MMA im Grunde, je nachdem, nach welchem Regelwerk man trainiert, eigentlich keinen großen Unterschied zum Krav Maga. Aber der Unterschied ist einfach, wenn man MMA rein trainiert, ja, dann fehlen einem die Krav Maga Prinzipien, schnelles Lösen, weg und so weiter. Ja, und diese ganzen anderen Effizienzdinge, dieses Vermeiden-Ding und so weiter. Die Sachen fehlen einfach. So, und deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass man sagt, ja, also Krav Maga Techniken, die im MMA besonders nützlich sind, gibt's in dem Sinne nicht, weil alles, was im MMA nützlich ist, ist auch im Krav Maga, je nachdem, wo man Krav Maga trainiert, drin. 360 lassen wir mal außen vor, der ist Bullshit. Aber ansonsten, ja, so um die Frage jetzt mal so zu beantworten. Also von daher, wie gesagt, die Prinzipien des Krav Maga fände ich eigentlich viel wichtiger, die im MMA zu integrieren, um das dann auch straßentauglich anwenden zu können. Ansonsten, ja.
Das ist witzig, wir haben die Frage, glaube ich, sehr unterschiedlich interpretiert, weil ich dachte wirklich, dass es darum geht, wie kann man Krav Maga jetzt zum Beispiel in Wettkampf-MMA integrieren.
Ach so, ja gut, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, du hast das nicht falsch interpretiert. Es kann auch sein, dass ich es falsch interpretiert habe, weil ich in meinem Gehirn gerade noch bei Street-MMA war. Ja. Ja, lieber Dennis, schreib uns doch einfach mal, welche Antwort die dir besser gefallen hat. Und welche dann eher darauf zu, ne, auf deinen, ja, wer jetzt von uns beiden eher auf deine Frage eingegangen ist. Wahrscheinlich der liebe Jan. Ja. Ja, Ralf fragt, warum gibt es so viele Krav-Maga-Verbände mit unterschiedlichen Ansätzen?
Kohle. Nächste Frage. Nein, sorry.
Ja. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der Punkt ist einfach der, Geld. Ja, Geld, Macht, Einfluss und ja, das ist halt ein wichtiges Ding. Ne? Guck mal, zum Beispiel, nehmen wir doch einfach mal irgendwelche Verbände, die unmittelbar von Lichtenfeld. Ja, Entschuldigung, ich bin überlegt, boah, dieser Fehler passiert mir
gefühlt. Lichtenstein ist eine Airbase. Ja, ist
das anderes? Nein, das ist Rammstein. Lichtenstein ist ein Königreich. Ja, das ist noch zu früh.
Oh mein Gott.
Lichtenfeld, ja.
Du hast absolut recht.
Ja, natürlich.
Wie komme ich denn jetzt auf
Rammstein? Ich weiß nicht, du wolltest ganz schnell was Schlaues sagen. Du musst in deinem hübschen Köpfchen erstmal überlegen,
Schatz. Nee, ist echt zu früh.
Ja, alles klar. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn. Also die auf Lichtenfeld basieren. So, das Problem ist halt einfach, stellt mal vor, da gibt's ja auch ein Ding, das heißt irgendwie Training at the Source, ja. So, die, weil die sich unbedingt auf diese Lineage berufen, dass die von Lichtenfeld abstammen. So, jetzt ist natürlich das Problem, wenn die sich jetzt großartig weiterentwickeln, besteht halt immer die Gefahr, dann ist man auf einmal vergleichbar mit den anderen. Weil, stellt mal vor, dieser Verband oder auch die anderen Verbände da drumherum, ne, aus dem dieser Verband wiederum entstanden ist, die würden jetzt einfach sagen, so, ich mach jetzt auch Street MMA. Ja, okay, wo ist denn jetzt noch der große Unterschied zu ICCS Krav Maga, wenn ihr jetzt auch 100% Street MMA macht? Ja, gibt's gar nicht mehr. Ja, wir stimmen, wir sind immer vom Lichtenfeld. Ja, okay, aber ihr macht jetzt gerade inhaltlich das Gleiche. So, und dann düdüm, ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, so ein Politikum einfach, wie positioniere ich mich etc. Und letztendlich, wie gesagt, es geht immer nur um Macht, Ego, Einfluss etc. Das übliche Problem. Und das ist halt gerade so in der Kampfsportszene, aber auch in der Selbstverteidigungswelt extrem ausgeprägt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar in der Selbstverteidigungswelt, ja, so in der Trainerwelt noch schlimmer ausgeprägt als in der Kampfsportwelt, weil in der Kampfsportwelt kann man ja wenigstens noch sagen, also wenn man das machen möchte, Gottes Willen, das ist jetzt keine Empfehlung, aber so nach dem Motto, ja, du sagst, dein Thai-Boxen ist besser als meins oder dein BJJ ist besser.
Let's go.
Dann machen wir am Sonntag, haben wir freies Sparring, komm doch einfach vorbei und dann machen wir einfach nach dem und dem Regelwerk ein schönes, hartes Sparring und dann gucken wir einfach, wer der Bessere ist. So.
Das
und
ist, was immer so ein bisschen schwierig ist in unserer Nische, dass es gab Situationen, wo ich mich auch schon mal so mit anderen, mit Trainern anderer Gyms einfach mal, da ging es eigentlich um so eine Runde lockeres Sparring, das funktioniert dann manchmal nicht so gut mit denen.
Nee, das ist dann ein Kampf. Das ist dann ein richtiger. Das ist dann
bei denen richtiges Überleben, ne?
Ja.
Dann denke ich mir so, ey, wir können das auch einfach technisch entspannt machen, so. Ich will dir ja gar nicht wehtun oder so. Aber wenn dann halt direkt so ein, weißt du, wie so ein Fisch anfängt voll zu zappeln, aber da weißt du halt auch direkt so, dass das, was ich als Spazzy White Belt Syndrom nenne, dann ist da nicht viel Technik hinter, weil es ist halt verkrampft.
Du siehst ja beim Mario Stapel, wenn du mit dem Sparring machst, natürlich könnt ihr dich wegklatschen, aber der ist immer so tief und entspannt und dann
guckt schläft der quasi ein, wenn er mit dir kämpft.
Ja, richtig. Ja.
Und trotzdem kriegst du den nicht.
Ja, also das ist auch, was vor allem mit dem ja, also das Erniedrigendste, was ich je erlebt habe im Kampfsport, ist eigentlich mal Grappling Sparring einfach mit Mario zu rollen. Und der wiegt ja gefühlt 20 Kilo weniger als ich. Und du hast trotzdem das Gefühl, du hast die ganze Zeit so eine Abrissbirne auf dir. Aber der wirkt auf der anderen Seite auch total entspannt. Und wie der so deine Arme bewegt und wie der dich so quasi zurechtlegt. Und du denkst einfach nur so, du bist der Dreijährige und Papa will dich jetzt quasi anschnallen im Auto. Und du wehrst dich so und dann nimmt er deinen Arm und dann führt das trotzdem unter dem, dem Anschnallgurt her. Und du sitzt nachher trotzdem in deinem Kindersitz und weißt du, obwohl du rumschreist, zappelst und machst, aber Mario, der sortiert dich da und auch total in einer Unaufgeregtheit. Also das ist schon erniedrigend, ja.
Ich fand das richtig geil.
Ja, du magst es ja niedrig zu werden.
Ja, nicht mal. Es ist einfach nur so
Schlauch,
das Ding ist halt, Keine Ahnung, also ich fühle mich nicht hilflos, ich fühle mich nur so, als ob alles, was ich mache, kennt der. Ja. Aber ja, es ist nicht so, als ob ich dann so von ihm, ich fand das viel interessanter, als ich das erste Mal mit Jorge gekämpft habe, damals in Belgien.
Ja.
Da war es so, dass wir halt irgendwie eine Runde, weiß gar nicht, das waren irgendwie so Wrestling-Drill oder so. Und der hat halt irgendwann auf mir gesessen, hatte dann irgendwie quasi meinen Arm irgendwie hinter meinem Rücken fixiert. Und ich habe dann quasi so rumgezappelt und er meinte mir so, nee, du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt kämpfen. Und ich war so, ich kann nicht, du hast meinen Arm. Und der war so, nein, du musst jetzt aufstehen. Also da, sein Englisch ist auch besser geworden mit der Zeit. Aber er war so, du musst jetzt aufstehen. Das ist, wie? Und mit dem habe ich dann später nochmal gekämpft. Und da war das eine ganz andere Geschichte. Da ist so viel Entwicklung drin.
Ja, weil von solchen Leuten kannst du nämlich dann auch ungemein lernen, weil dann hast du auch teilweise echt die Zeit zu überlegen, warum macht der das jetzt gerade? Ach so, guck mal, meine Hüfte ist frei, nicht frei, er hat die Hüfte blockiert. Ah, das ist nicht in Ordnung. Und dann kannst du natürlich entsprechend agieren.
Ja.
Ne?
Ja. Aber insgesamt würde ich halt auch da sagen, warum gibt es so viele unterschiedliche Anbieter? Die wollen dir alle irgendwas verkaufen. Ne? Und da ist halt der Punkt, da muss ja die ganze Zeit irgendein USP, so ein Unique Selling Point irgendwie erfunden werden. Und im Endeffekt, also das meiste, was es da gibt, da müssen wir gar nicht lange drum rumreden, das meiste davon ist Quatsch. Also wirklich absolut nutzloser Quatsch für wirkliche Anwendung. Aber es muss natürlich immer erzählt werden, warum das jetzt wirklich das eigentliche Killer-System ist und warum das wie auch immer. Erstens, das habt ihr uns nie sagen hören über das, was wir hier machen, sondern es ist immer so ein, hey, das ist im Wandel, wir versuchen das zu verbessern. Es gibt immer wieder Neuerungen, wir lernen immer wieder dazu und vor allem eben auch so Geschichten wie, wir erzählen euch nicht, oh, wenn du das und das machst, dann gibt es quasi kein Kryptonit für dich. Das ist halt etwas, was Leute, die das gar nicht bieten, diesen Wandel, oder die da in dieser Entwicklung drin hängen oder die halt auf dieser Ebene offen für Wandel sind. Dafür sind wir halt einfach stumpf, ja, nicht unbedingt klein genug, aber so agil genug mit dem, was wir auch als auch mit dem Verbund, in dem wir angebunden sind, mit ICCS. Und der andere Punkt ist halt, der Scharia hat einen ganz großen Schwerkampf eben auch im Wettkampf. So, und da ist halt der Punkt, ne? Der hat halt eben auch ein MMA-Gym in Jerusalem. So, und die Mischung dieser beiden Dinger bedeutet halt, da gibt's keine starren Dinger, sondern es wird halt angepasst. Oh, das habe ich jetzt irgendwie gemerkt, das funktioniert besser. Oder das hier hat irgendwie im letzten Wettkampf da nicht so gut funktioniert, deswegen passen wir das jetzt ein bisschen an und beim nächsten Workshop sieht das anders aus. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir uns jeden dieser Workshops auch geben, weil wir da auch einfach stumpf irgendwie am Puls der Zeit bleiben müssen. Und damit haben wir halt irgendwie so, das verkauft sich ja quasi von selbst. Du sagst einfach so, ey, ja, keine Ahnung, wenn du ein Gymleiter bist, du hast da Bock, ja, dann komm doch her, lass doch eine Runde ausprobieren, dann können wir gucken, was funktioniert. So, weil wir das bieten können, können wir das Ding verkauft sich eigentlich am Ende des Tages von selbst. Wenn man jetzt aber irgendwie halt sich durch Scammerei da durchbeziehen muss und sagen muss, nein, wenn du hier hinkommst, ultimativer Street Warrior, Urban, keine Ahnung, irgendwas, dann ist halt der Moment, wo wenn ich jetzt irgendwie sage, ey, ich mache euch zum Urban Warrior oder sowas, da ist dann auch nicht so richtig viel vielleicht hinter, dann muss ich halt sehr verkrampft das genau so aufrechterhalten. Und da kommen dann halt so, nein, wir sind anders als die anderen, wir sind was ganz, ganz Besonderes, wir sind deswegen das. Und da kommt dann dieser Eindruck her, dass die alle was Unterschiedliches machen. Die machen am Ende des Tages auch oft den gleichen Quatsch. Mhm. Also das ist auch so, die haben alle unterschiedliche Ansätze, haben die nicht. Also nicht alle von denen auf jeden Fall.
Ja.
So, was ich dann auch immer wieder gesehen habe, in letzter Zeit ich werde jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube oder auf Instagram angezeigt bekommen habe, aber so Leute, die dann auch wieder die haben auch eine neue Abzweigung eines Systems dann vorgestellt, was sie dann irgendwie, ne, das sind ihr eigenes Ding und wie auch immer. Und ich habe denen noch nie irgendwas demonstrieren sehen. Ich habe immer nur gesehen, wie er irgendwas anderes kritisiert. Dann ist so, okay, aber was ist dein System? Ich glaube, ich habe einmal was gesehen, das war Quatsch. Okay, das ist, aber was ist dann was verkaufst du da am Ende des Tages eigentlich?
Ja. Ja, wir hatten ja mal, ich habe die ja mittlerweile umbenannt, weil mir diese ganze Szene so auf den Sack gegangen ist. Wir hatten ja mal diese Facebook-Gruppe Krav Maga Deutschland. Ich habe sie jetzt mittlerweile einfach umbenannt. Die ist jetzt Self-Defense Box Academy und alle, die keinen Bock auf mich haben, sind rausgegangen. Wunderbar. Und jetzt herrscht da auf einmal auch Ruhe und diese ganze Selbstdarstellerei hat jetzt ein Ende. Finde ich super. Und aber in dieser Gruppe habe ich halt immer gesagt, ey, pass auf Leute, ihr dürft gerne auch Eigenwerbung da reinsetzen. Ja, und Events und so sind erstmal komplett verboten, außer ihr habt wirklich irgendwas richtig Geiles, ja. Weil so Facebook-Gruppen, ich meine, du bist auf Facebook ja nicht unterwegs, aber für die unterwegs sind, die wissen das, wo die ganze Zeit nur Veranstaltungen gepostet werden, diese Gruppen sind alle tot, weil guckt sich eh keiner an. Geht keiner in eine Facebook-Gruppe rein und sagt, oh, ich guck mal, so die letzten 45 Posts, wo jetzt gerade eine Veranstaltung in meiner Nähe ist, macht kein Schwein. So. Also hatte ich das aus dem Grund verboten, aber auch, und dann hat erst so genau, dann hatte ich mal ein Event gepostet von ICCS, wo irgendwas Neues, wirklich Innovatives angeboten wurde. Und dann schrieben natürlich so ein paar drunter, ja, du bist ja der Gruppenadmin, du kannst ja entscheiden, ja. Aber warum dürfen wir denn jetzt hier keine Seminare posten? Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du ein geiles Seminar hast mit einem neuen, innovativen Ansatz, mach das. Aber das 100. Krav-Maga-Seminar, was auf ursprünglich mal vom Inhalt her auf ein Lichtenfeld-Krav-Maga basierendem System beruht, ja, wo es hunderte Kopien in Deutschland von gibt, ja, da wieder irgendein, ja, 0815-Seminar in Buxtehude anzubieten, ich hoffe, jetzt war jetzt keiner aus Buxtehude dabei, aber ihr wisst, was ich meine, ja, oder irgendwo im tiefen Bayern, ey, das interessiert doch kein Schwein, ja, das ist ein Ding, bewirb sowas bitte in lokale Gruppen, aber doch bitte nicht in unserer Gruppe, mach irgendwas, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe irgendwas Neues konzipiert, wir haben wirklich einen neuen Trainingsansatz etc. und deswegen lade ich euch alle dazu ein, machet. Aber bitte nicht wieder die 100. Kopie der Kopie. Ja, ja, da waren dann einige auch ein bisschen beleidigt und dann sieht man auch immer direkt in der Gruppe, dann gehen auch direkt 20 Leute raus, weil sie sich dann direkt wieder unreflektiert beleidigt gefühlt haben, so nach dem Motto, der ist gemein zu uns. Aber so sind sie halt, ne? Deswegen.
Wenn du es knacker, hat gemeine Sachen gesagt.
Genau, das Gemeine ist. Ja, das, aber das ist einfach, ja, das ist halt so diese SV-Szene. Es ist so, also die SV-Trainer-Szene, ne? Ja, ein großes Sammelsorium von Flöten. Und wenn sie wenigstens alle gemeinsam noch ein schönes Lied spielen könnten, aber das Spiel pfeift doch noch jeder, fast jeder quer. Gibt auch viele Ausnahmen, gibt viele nette, ja, um Gottes Willen. Aber ja. Die Flötenschlümpfe. Naja. So, also. Dann nächste Frage. Also, ich hoffe, lieber Ralf, wir haben deine Frage entsprechend beantwortet. Ja. Ulrike fragt, kann Krav Maga auch für ältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen sinnvoll sein? Ja, aber je nachdem, wie stark die Einschränkungen sind, sollte der Trainingsschwerpunkt auf Vermeidung und Eskalation und Nicht-Dasein beruhen. Weil ich hatte das Gespräch auch am Wochenende nach einem Krav Maga Basic Seminar. Da war eine Mutter, die eine Tochter hat, die im Rollstuhl sitzt. Und dieses Mädchen war jetzt nicht bei dem Basic Seminar, sondern die Mutter war alleine. Und da haben wir nachher am Ende der 3 Stunden, haben wir einfach mal offen miteinander gesprochen. Sie kam auf mich zu und meinte so, ja, die hat mal so ein Krav Maga Seminar besucht und wieder hier bei unserem Spezi, genau. Und ja, und danach fühlte ich richtig sicher. Ne? Ist ja, was haben die denn gemacht? Ja, da kam so ein Messerangriff von oben und dann wurde dann geblockt und geschlagen. Und dann meinte ich so, oh mein Gott. So, und dann habe ich sie einfach mal, ne, mal so erzählt, so meine Sicht der Dinge. Und dass eigentlich Jan und ich schon seit 2 Jahren eigentlich mal planen, drüben zu unseren netten Nachbarn von RDL zu gehen, uns mal Rollstühle zu leihen und das einfach mal auszuprobieren. Jetzt mal im Ernst, ja. Oder vielleicht haben die auch Sportrollstühle, das, wo man vielleicht noch ein bisschen beweglicher drin ist, dass man wirklich mal ausprobiert.
Wieso diese Basketballrollstühle meinst
genau.
du?
Genau. Was es da für Möglichkeiten letztendlich gibt in Bezug auf die körperliche Konfrontation, ja. So, und dann meinst du, weil guck mal, du hast ja heute viel über Körpermechanik gelernt, ja. Wo soll denn die Körpermechanik herkommen, wenn du quasi ab Bein abwärts dich nicht bewegen kannst, ja. Und dann hast du auch ein Problem mit der Reichweite, mit dem schnellen Bewegen, mit dem Raus, Rein etc. So ist so. Deswegen, ich würde da wirklich den Schwerpunkt eher auf Vermeidung legen. Man kann natürlich auch körperliche Dinge üben, ja. Man müsste dann aber auch so Sachen üben, eher was passiert, wenn mich jetzt jemand im Rollstuhl umschubst und jetzt anfängt auf mich einzuschlagen. Was macht man da? Solche Sachen vielleicht, aber so dynamische Sachen, wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und jetzt fängt er an, mich da zu schlagen etc., das wird aufgrund der eingeschränkten Bewegung etc. wirklich eine Herausforderung, ja, und Menschen dann zu suggerieren, dass sie da wirklich mit einer großen Wahrscheinlichkeit sich da erwehren können, ist schon schwierig, ja, dass man sagt, pass auf, man macht mal so ein Seminar zum Sensibilisieren, man zeigt vielleicht Dinge, die möglich sind. Aber ich habe der Mutter auch gesagt, zum Beispiel in dem Fall würde ich halt immer auch versuchen, auf Hilfsmittel, ja, zurückzugreifen auf legale Selbstverteidigungswaffen, die man auch offiziell mit sich führen darf und dass man dann einfach auch trainiert, diese schnellstmöglich zu ziehen, einzusetzen, um dann entsprechend Flucht einzuleiten etc. Weil
kannst du auch an so einem Rollstuhl super geile Schallschussknarre verstecken.
Ja, oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ich wollte mal nachgucken. Thema Elektroschocker, die Dinger, sind die erlaubt? So diese Taser? Mister Knaster?
Das ist eine gute Frage, weil
ich beschäftige mich nie wirklich mit irgendwie mit Waffen. Mich interessieren Waffen eigentlich so gut wie gar nicht.
Wenn damit jemanden erwischt, der quasi eine Herzinsuffizienz hat, dann.
Ja, gut, das ist halt Selektion, ne? Ja, ich weiß es nicht. Elektroschocker. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie ein bisschen Ahnung habt, ich habe mich da noch nie auseinandergesetzt mit Elektroschocker, ja, weil Elektroschocker, Power, ich google gerade, genau, Elektroschocker, Power, 500.000 Volt, frei ab 18 Jahre. Hui, okay, das ist jetzt keine Rechtsberatung und auch nichts. Ist ein Taser frei verkäuflich? Ah ne, entsprechend sind diese Elektroimpulsgeräte in Deutschland illegal. Taser, diese dürfen nur von Polizei, Spezialeinheiten. Ah, für Privatpersonen ist der Besitz seit 2008 verboten. Okay, dann sind wir aus dem Thema auch wieder raus, ja. Ihr Lieben, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Guckt einfach, dass ihr irgendetwas benutzen könnt, was wirklich effektiv ist. So, wenn es ältere Menschen ist im Grunde ähnlich. Wenn du natürlich wirklich bewegungseingeschränkt bist, ja, wird es halt schwer mit dieser körperlichen Auseinandersetzung. Es ist einfach so, ja. Wenn der liebe Jan einen Hexenschuss hat, ja, und kann sich nicht bewegen und ist dann auch körperlich eingeschränkt, dann, und der Hexenschuss ist richtig böse, ja, ja, dann ist der Jan auch nur noch 50% von dem, was er vorher war. Das ist einfach so bei mir genau das Gleiche. Und deshalb, ich würde dann bei älteren Personen und halt bei Personen, die noch stärker möglicherweise körperlich eingeschränkt sind, halt noch mehr, wie gesagt, auf Prävention legen oder halt versuchen, Taktiken und Techniken zu machen, dass man mit legalen Hilfsmitteln es schafft, schnellstmöglich aus der Situation wieder rauszukommen. So, das wäre jetzt mein Ansatz, weil, boah, ich finde das ansonsten mit den Leuten dann quasi eins zu eins das Gleiche zu machen. Ja, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, Ulrike, was für dich ältere Menschen sind, weil ich sag mal so, als mein Opa 1932 geboren, als der 60 war, 1992, war der körperlich gefühlte 70 oder 75, ja, vielleicht sogar schon 80. Wenn ich mir jetzt hier aber teilweise unsere 60-Jährigen angucke, die kann ich von dem Fitnesslevel, was die aufweisen, ja, und vom Gesundheitsgrad in keinster Weise mehr mit meinem Opa vergleichen, der 1992 60 war. Deswegen ist jetzt meine Frage eigentlich mehr, ne, wer ist denn jetzt der ältere Mensch? Weil wenn du fit bist wie ein Turnschuh, ja, oder du bist fit, und du kannst dich ganz normal bewegen, kannst du dich auch ganz normal hier in unserem Training mitmachen, wenn du da nicht eingeschränkt bist, ja. Vielleicht ist dann die Intensität nicht so krass, aber letztendlich kannst du das ganz normale Training mitmachen. So, deshalb ist meine Frage an dich, Uli, schreib mir das doch nochmal bitte. Was sind für dich ältere Menschen? Ü60, Ü70, Ü80? Weil wie gesagt, wenn du dann schon über die 80 bist, da wird's natürlich schon komplett anders, ja. Vollkommen klar. Und kommt halt drauf an, was du auch dein Leben lang gemacht hast. Wenn du dein Leben lang natürlich auch heutzutage jetzt 60 bist, hast du aber die letzten 40 Jahre auf dem Boden gekniet, weil du Fliesenleger warst, ja, dann bist du auch kaputt, ja. Ich kenne hier einen netten Kerl, jetzt komme ich gar nicht auf seinen Namen. Oh nein. Falls du das hörst, entschuldige bitte. Hier aus Bergheim, mit dem er mit seiner Schwester kam, entschuldige, ich habe jetzt gerade komplett den Namen vergessen, aber der meinte auch so. Er meint so, ja, früher war das noch alles leicht. Er meint so, aber heutzutage kommen die alle auf die Idee, mit irgendwelchen Bodenplatten, mit Fliesen, die 50 mal 50 sind oder 1 Meter mal 1 Meter. Er meint so, das ist die Hölle, wenn du das verlegen musst, ja. Und ich glaube, der ist jetzt so Mitte 50 und hat echt richtig harte körperliche Probleme. Deswegen musste er auch leider mit dem Training aufhören. Ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, Mitte 50 bist, hast immer schön Sport gemacht und hast ansonsten im Büro gearbeitet und so weiter und du bist an sich fit und hast einen Körper, weil du dich auch immer gesund ernährt hast, siehst du, ne? Ist eine ganz andere Baustelle, eine ganz andere Geschichte, wie jetzt unser Kollege, der Fliesenleger ist oder mein Opa 1992, als er 60 war, ne? Und naja, von daher, lange Rede, kurzer Sinn, in meinen Augen, bei den älteren Menschen müssen wir gucken, was du mit älter meinst und mit körperlichen Einschränkungen. Ja, müssen wir halt eigentlich auch gucken, was für körperliche Einschränkungen meinst du. Jetzt gerade halt das Beispiel mit dem Rollstuhl, was wirklich eine Challenge ist, ja. So, und ja, ich habe es dir auch gesagt, ganz hart, ne? So, wenn du in Amerika, in Texas leben würdest, würde ich eine schöne Glock 19 mit einem schönen kleinen Griffstück kaufen, 15 Freunde drin und dann war's das.
Die,
ne,
laufen alle schneller als du.
Yeah. Nein, aber jetzt im Ernst. Also ich habe ja gesagt, in Texas würde ich das machen. Ja, Punkt. Aber ob ich das...
Ich habe irgendwann so ein Video gesehen, wo ein MMA-Fighter, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, der wurde... Nee, das war nicht Tony Ferguson. Ich weiß gar nicht mehr, wer interviewt wurde. Hm. Und da meinte auch immer so, ja, aber was ist, wenn ich jetzt hier ankommen würde? Nee, und hier Messer, bla bla bla. Und er so, würde ich das machen? Zieht der T-Shirt hoch, auch Glock im Gürtel drin. Da ist, ey, die Jungs haben halt auch irgendwie... Die verstehen auch irgendwie, was ja. Das...
Okay, ja. Gut, dann, Sarah, warum gibt es in der Krav-Maga-Community Vorbehalte gegenüber MMA? Oh, Jan. Oh Gott, Jan wird wieder wach. Oh mein Gott.
Ah. Warum gibt es in der Krav-Maga-Community Vorbehalte gegenüber MMA?
Weil sie Angst haben, MMA, zu kämpfen?
Weil MMA eine Plattform für Messbarkeit geschaffen hat. Boom, das war's. Ja. Mehr brauchst du nicht. Weil der Punkt einfach ist, im MMA gibt es Raum dafür, dass alle sich miteinander messen können. Und jemand, der nichts hat, was man messen kann, der wird da halt nicht sehr gut bestehen. So. Und da gibt's leider ein bisschen zu viele von in der Krav Maga Community.
Ja, und das Schlimme ist halt, dass dann in der Krav Maga Community, und damit meinen wir jetzt in erster Linie der Trainer-Community, wie gesagt, ihr wisst ja, für uns ist das Thema Krav Maga Beginner, ja, also diesen ganzen Präventionsbereich und so ist unfassbar wichtig, aber ich find's halt ganz schlimm, wenn Menschen anfangen, sich nur dahinter zu verstecken, ja, und sich komplett dahinter verstecken und dann sagen, ja, wir machen mit den Menschen dann Surprise Aggression Speed und die werden dann einfach zu Berserkern, weil sie dank NLP dann auf einmal visualisieren können, dass sie eigentlich Hulk sind und dann machen sie Palm Strike, Hammer Fist, Knie, Elbow und dann können sie gegen jeden Menschen bestehen.
Aber krasse Überraschung, aber die können auch aggressiv sein, aber dafür hat man dann dazu noch Technik. Das ist doch crazy, wie das funktioniert, oder?
Ja, richtig. Und das ist der Punkt so. Also ich finde das sehr, sehr schwierig, ne? Also immer dieses... Ach, sich dann, und der geilste Spruch ist ja auch immer so, ah, ich kann mit dir kein Sparring machen, weil da muss ich dich ja töten. Das ist so mit die größte Selbstoffenbarung dafür, nach dem Motto als Trainer, ja, ich kann nichts und ich muss mich jetzt hinter diesem Spruch verstecken. Ne?
Und da auch immer wieder schön die Erinnerung daran, wie quasi in Italien bei einem der ICCS-Mitglieder irgend so ein Krav Maga-Fritze im Bodenkampf versucht hat, ihr die Augen in die Augen zu pieksen und ihn einfach gechoked hat, bis er dann durch war. Ja. So, sehr schön, dass er gerade Berserk-Mode gegangen ist.
Ja, den Kerl, den kenne ich ja, der kommt sogar aus der Combative-Szene, aber der Punkt ist halt einfach der, ist halt einfach ein Unterschied und den Leuten wird halt einfach unfassbar viel Scheiße gezeigt, ja. Wenn ich überlege, und das ist jetzt kein Rant, ja, damals bei meiner UC-Ausbildung hatten wir an einem Wochenende, ich glaube Thema Nummer 3 war das Thema Bodenkampf. Und da war so ein netter Kerl aus Weißrussland da, der auch MMA-Fighter ist. So, und dann zeigte der einem von diesen UC-Instruktoren aus dem England-Team einfach nur einen Wechsel, boah, ich glaube von der Side-Mount in die Mount und dann irgendwie anders, beziehungsweise eine Befreiung. Und man sah dann einfach einen dieser Ausbilder von UC England, es war nicht Lee, und dem ging direkt die Augen auf und meinte direkt so, boah, guck mal hier, was für eine geile Technik. Und ich dachte so, okay, du bist total der nette Kerl, aber du hast dich jetzt gerade komplett geoutet, dass du vom Thema Bodenkampf anscheinend null Ahnung hast.
Finde ich aber sympathisch, als wenn sich da hinstellt. So, nee, das funktioniert nicht. Weil
das ist ja auch sympathisch. Also Jamie ist auch ein super Typ. Ja, ich mag den total. Ist total sympathisch. Aber für mich war das einfach nur der Moment, wo ich so gedacht habe, okay, wir machen jetzt mit euch 3 Tage Anti-Street-MMA und Jamie, die alte Maschine, ja, der ist voll der krasse Typ. Der hat auch einen Bandscheibenvorfall, weil er irgendwelche Hinkelsteine als Landschaftsgärtenbauer durch den Garten getragen hat. Also voll die Maschine, voll nett. Und da dachte ich so, Alter, jetzt bist du so überrascht von so einem Furz-Standard-Move, der komplett normal ist im MMA, ja, oder im BJJ.
Also quasi so, warum bist du von Grundlagen so?
Ja, warum bist du von Grundlagen jetzt so begeistert, aber ihr macht jetzt gerade hier ein Anti-MMA-Seminar und du bist von solchen Sachen total geflasht. Normalerweise müsstest du solche Sachen ja selber drauf haben. Ja,
damit du sie verteidigen kannst.
Das schätze ich zum Beispiel sehr an hier unserem Michiel Mulder aus England, Holland, ja. Dass der halt auch selber seit jetzt ein paar Jahren selber BJJ trainiert, kommt ja selber aus dem Dutch Kickboxing, ja. Gut, er hat
das ist eine starke Kombi.
Ja, also eine starke Kombi.
Also die beiden Sachen, Grappeln und Kickboxen.
Ja, er hat sich aber, wie gesagt, dann stark auch dem UC und auch der Selbstverteidigung so verschrieben. Ist ja auch okay, ist ja super, ist ein guter Markt, Leute quasi an dieses Thema Kampfsport heranzuführen, macht er gut. Der Punkt ist halt der, ja, der macht aber auch BJJ, ja. So, und dann denke ich mir so, okay, aber jetzt seit ein paar Jahren so. Und es ist halt, weil er auch sagt, das ist unglaublich wichtig, damit ich einfach auch lerne, wenn ich den Leuten zeige, hey, ich muss mich jetzt auf dem Boden so und so verteidigen, damit ich wenigstens die Basics drauf habe. Kann sein, dass der liebe Jamie das mittlerweile auch gemacht hat. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre, 6 Jahre her, die Ausbildung. Aber das war halt krass. Und dann dachte ich einfach nur so, boah, heftig. Jetzt ist der so begeistert von diesen Basic-Sachen. Und naja, gut. Also wie gesagt, wir hatten ja da auch den aus Hannover einen Black Belt im Luta Livre, der war auch da in dem Bereich und ich glaube, der hat dann nachher auch so ein bisschen mit, vor allem bei dem deutschen UC-Bereich, damit auch so Einflüsse, mit das Ganze auch noch ein bisschen mehr Substanz bekommt, ja, genau.
Naja. Eine können wir vielleicht noch machen, glaube ich.
Ja, oder?
Ja. Eine schaffen wir noch.
Eine schaffen wir noch. Ja, Christian fragt, sollte man immer versuchen, sich aus einem Kampf zu lösen? Ja, außer, also als, ich sag mal so, pauschal, als Zivilist, ja, als Person, deren Aufgabe es ist, Menschen, die gefährlich sind, zu kontrollieren und sichern, denen ihre Aufgabe ist es halt nicht, sich aus einem Kampf zu lösen, sondern die sollen eigentlich so lange weitermachen, bis die andere Person mit ihrem Gesicht auf dem Boden liegt, mit ihrer Brust und haben hinten die Hände verschränkt und haben eine 8 an. Ja, das wäre eigentlich die Aufgabe von Profis, die das hauptberuflich machen. Als Zivilisten sollte man grundsätzlich versuchen, sich aus einem Kampf zu lösen, wenn sich das entsprechende Fenster geöffnet hat und das Ganze auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat, weil jetzt einfach nur zu lösen, umdrehen und dann wieder in den Rücken gesprungen, also dass derjenige mir dann in den Rücken springt, sehe ich jetzt als problematisch an. Wie siehst du das, lieber Jan?
Ah, okay. Ich habe die Frage da auch irgendwie anders interpretiert als du, glaube ich, weil ich habe mir gedacht, dass sich aus einem Kampf lösen dann nicht gemeint ist als, ey, wir kämpfen gerade und dann gehe ich, weil das ist ja eh am Ende des Tages irgendwie, glaube ich, das Ziel, sondern quasi, sollte ich versuchen, mich aus einem Konflikt zu lösen, damit kein Kampf entsteht? So habe ich die Frage verstanden. Also ja. Sollte ich quasi die physische Seite eines Konfliktes immer meiden? So habe ich die Frage verstanden.
Aber steht ja aus einem Kampf lösen.
Du hast recht.
Für mich ist Kampf eigentlich schon der Teil, der körperliche Teil eines Konfliktes.
Ja, du hast recht. Ich glaube, sehe ich ähnlich, aber so interpretiere ich die Frage jetzt trotzdem.
Ja, das kann sein.
Und was ich mir da denke, ist, dass ich die Bereitschaft zu gewaltvollem Konflikt verändert, wie ich Konflikte löse. Und zwar nicht unbedingt immer gewaltsam, aber mit mehr Werkzeugen. Das heißt, was ich ganz wichtig finde, und das ist ein Gespräch, das habe ich mal mit einem Kind geführt. Der war vielleicht so 11, 12.
Mhm.
Und da ging es darum.
Aber nicht mit deinem inneren Kind, sondern mit einem externen.
Tatsächlich nicht mit meinem inneren Kind.
Okay, alles gut.
Nein. Das, ja, okay. Das habe ich irgendwann mal an der Tankstelle ausgesetzt. Das ist irgendwie,
sitzt irgendwo im Alkohol.
Genau. Will abgeholt werden. es ging darum, dass das Kind, mit dem ich da unterhalten habe, in der Schule echt irgendwie Probleme hatte, weil da irgendwie gerade so ein Junge irgendwie ankam und immer wieder so ein bisschen dieselbe Art von Schikane über ihn hat ergehen lassen. So, jetzt ist mir fest aufgefallen, dieser Junge, von dem ich gerade spreche, der mit dem ich mich da unterhalten habe, der war für sein Alter durchaus sehr, sehr stämmig. Also der war nicht klein und der war auch nicht leicht. So. Und dann habe ich ihn mal gefragt, sag mal, diese andere, das, was diese Person da so über dich sagt, diese gesamten, das, was dich da so stresst, der Typ, der das so sagt, bist du größer als der? Ja. Bist du schwerer als der? Ja. Hast du den einfach mal geschubst? Das mag sich jetzt total bescheuert anhören. Und so, ja, aber die Lehrer haben doch gesagt, blablabla. Ich bin so, ja, scheiß mal drauf, was die Lehrer sagen. Wer von denen hat dir dabei geholfen, was da in deiner Situation gerade passiert? Der entscheidende Punkt ist zu verstehen, wenn ich ein Verhalten habe, dass, wenn ich einen Konflikt habe, wenn ich einen Streit habe, dann ist gewaltsame Lösung nicht unbedingt ein sinnvolles Tool. Sobald, also es gibt Momente, wo, ne, wo es vielleicht erforderlich ist, aber ist was anderes. Sobald wir aber übergriffiges Verhalten haben, wo das Verschieben von Grenzen das Ziel der ganzen Aktion ist, ist Vermeidung keine Option. Und das ist das Problem, was ich verstehen muss. In einem Streit kann man sich entweder danach Kacke finden oder man kann sich wieder vertragen und man hat danach irgendwie, ne? Also ich habe schon eine Situation gehabt, wo ich mit Leuten total irgendwie dachte, wir legen uns jetzt irgendwie an und dann waren wir danach total cool miteinander, weil wir verstanden haben, achso, wir haben gar kein Problem. Das ist ja alles in Ordnung eigentlich. Dann gibt es aber auf der anderen Seite eben auch dieses Verschieben von Grenzen. Und wenn ich das nicht mit aller Macht unterbinde, dann mache ich mich einfach noch mehr zu einem Ziel. Und das ist das Ding, wo ich merke, dass alleine meine Gewaltbereitschaft mir viele Konflikte erspart hat. Gewaltsam. Und das ist das Interessante daran. Dass wenn du merkst, ey, ich bin hier so viel mehr bereit, dir weh zu tun, als du mir, das kannst du dir gar nicht vorstellen, macht was ganz Interessantes mit der Situation, wo jemand eigentlich dachte, das wird jetzt hier irgendwie ein entspannter, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man das nennen möchte, aber da ging es dann viel mehr darum, sich jetzt gerade einfach mal so ein bisschen den Frust abzutrainieren oder so. Und da ist halt der Punkt, ich glaube nicht, dass grundsätzlich da die Vermeidung körperlicher Auseinandersetzung das Ziel ist. Auf eine ganz paradoxe Art und Weise ist quasi die Bereitschaft zur körperlichen Auseinandersetzung in gewissen Fällen etwas, was einem diese Auseinandersetzung erspart.
Mhm.
Ja? Bestes Beispiel, hatte ich dir, glaube ich, erzählen hier, Fädelclub, ne?
Mhm.
Irgendwie vorgestanden. Ey, nur, also eigentlich super geiler Laden, ne? Kann man super geil feiern gehen, total entspannte Stimmung da und so. Aber davor dann irgendwie mal so einen Typen gehabt, ne, der hat sich irgendwie vorgedrängelt und ich hatte ihn einfach nur freundlich darauf hingewiesen, dass wir in derselben Schlange stehen. Also gar nicht mal jetzt irgendwie so, hallo, ich stehe hier auch an. Sondern einfach nur so, hey, kann ja sein, dass ihr uns gar nicht gesehen habt, aber hier, die, also wir stehen auch alle an, ne, so, gar nicht. Und der kam auch direkt an, wollte sich irgendwie mit mir anlegen, wie auch immer, ne. Und Gott, da war ich auch so, Digga, ich pflaster dich weg, wenn du das jetzt machst, ne. So, und dann war halt sehr schnell irgendwie klar, okay, mach mal nicht. Und dann haben wir uns eine Stunde lang über das Motorradfahren unterhalten.
Ja, das ist genau, schön.
Beste Freunde und der hat irgendwie von mir auch noch Tipps bekommen, wie er dann irgendwie seinen Führerschein aufstocken kann und so und alles gut. So, aber das war auch nur, weil ich mir in dem Moment halt gedacht habe, so, wenn du mich anpackst, gehst du jetzt drauf, Mann. So, und das macht dann etwas.
Also im übertragenen Sinne.
Ah, nee, komplett.
Komplett. Er hat
das Messer schon in der Tasche gezogen. So, boah,
ja, nee, genau.
Aber
hat wirklich, sie die zu enge 5.11 an.
Es ist schon wichtig, dass man halt einfach sagt, ey, und das ist das Problem, da geht es auch um Portionierung, ne? Dieses so, dann mache ich immer, dein Handball. Nein, da geht es einfach darum, ey, dann hauen wir uns jetzt und ich bin bereit, dir wirklich weh zu tun.
Ja.
Und das merkt er dann in dem Moment.
Ja, ja, das ist ja halt wichtig, diese Authentizität, ne? Dass der dann merkt, okay, das ist jetzt nicht nur eine Drohung, sondern ich glaube, das ist jetzt gerade der Falsche, den ich mir ausgesucht habe.
Vor allem, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, gerade wenn ich in so einem Umfeld unterwegs bin, ich bin mit Freunden unterwegs und wie auch immer, du kennst mich, ich
lache relativ viel. Deine Leute, die du kennst, sind ja auch alle tiefenentspannt. Ne?
Nicht nur das, ich lache dann auch relativ viel und dies und das. Ja, und dann ist der Punkt, so, dann wirkst du halt super freundlich und dann, das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich merke, so, du wirst angepippelt, du wechselst deine Stimmung und die Leute sind so, dann wollen die eigentlich wieder gehen.
Das ist ja genau das gleiche Ding, wo ich erzählt habe, wo ich mit meiner Tochter und meiner Frau am letzten warmen Tag letztes Jahr so zu Fuß über die Venlorstraße gegangen bin. Und dann kamen wir an so einer Spielothek vorbei, ne? Und wir blödelten so rum und so. Und ich war halt total im Family-Modus, weil ich ja mit meine zwei dabei hatte, ja. So, und dann kam irgend so ein Typ an und meinte, ey, hast du mal ein bisschen Taschengeld für mich? Ja, ja, der hat mich nur angequatscht, weil ich total unaufmerksam war, weil ich da rumgeblödelt habe. Ja, und er kam aus der Spielo. Wahrscheinlich hat er irgendwas verspielt und er wollte jetzt ein bisschen rumschnorren. Ne? Boah, ich war so unfassbar sauer auf mich selber, dass ich da an diesem Ort vorbeigegangen bin, ohne aufzupassen. Ja, Ich habe den Typen angeguckt. Der meinte nur so zu mir, nee, ist in Ordnung, ich frage jemand anderes. Ja. Ja, so, das ist einfach
das
so
halt, ja.
Dieses Ding, weil ganz ehrlich, ein Schritt weiter und ich war, boah, ne, das war natürlich auch, könnte man natürlich jetzt auch sagen, oh, ein bisschen unprofessionell, Herr Deeskalationstrainer, ja, sie haben sich da von ihren Gefühlen leiten lassen, etc., aber hätte ja, natürlich auch Wunders, was passieren
mache ich auch
können.
In so Situationen, also.
Ja, wir sind halt auch nur Menschen.
Was ich ne? interessant finde, ist auch, wenn ich daran zurückdenke, in Belgien, das Mal, wo du auch mit dabei warst in Belgien, ne, da sind an einem Abend Sief, Eric und Daniele zusammen saufen gegangen.
Oh Gott.
Die drei. Doch schon so, oh Gott.
Vor allem Eric, der Russe.
Genau. So, dann wurden die erstmal in irgendeiner Kneipe angepöbelt, ne? Von irgendeiner armen Sau, die da irgendwie meinte, so den Dicken machen zu müssen. Und was ich halt nicht verstehe, ist, dass selbst in der Situation, der war alleine und der war besoffen. Ich glaube, vielleicht hatte der Kumpel dabei, aber nicht so im Sinne von. Und der hat irgendwie rumgepöbelt. Und das hat nicht gereicht, dass Sief und Daniel ihm gesagt haben, so, ey, wirklich, mach das nicht, Mann. Wirklich, mach das nicht. Sief hat erzählt, dass dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, Daniel hat mir das erzählt, dass der Typ irgendwie nicht abgelassen hat und immer weiter eskaliert hat und dann einfach Eric aufgestanden ist und er da hingegangen ist und der Typ ist weggerannt. Du bist halt so, auch da gibt es wieder Level. Weil ich glaube, Eric ist so eine Art Person, die Spaß daran hat, anderen Leuten.
Also er ist aufgestanden, dann ist der Typ weggegangen.
Der ist weggegangen, ja.
Ja, ja.
Aber
ja,
also du hast dem schon mal in die Augen geguckt.
Ja, ja, nein, also gut. Eric, ganz Eric sieht wirklich so aus, als würde er Ohren sammeln von seinen Gegnern. Ja, also der selber ist ein sehr hübscher Kerl, ja. Ich glaube, in einem anderen Lebenskontext hätte der auch irgendwie so, keine Ahnung, Beachmodel werden können, ja, und wäre mit seinem Jetski die ganze Zeit in Florida rumgefahren, ist halt, naja, auf einer anderen Seite der Welt groß geworden, wo man dann halt einfach anders geprägt wird.
Und so, eingezogen wird.
Und genau. Eingezogen wird und dann wirklich in der Scheiße hängt. So, also wenn du den seinen Blick siehst, du merkst einfach, ich will jetzt nicht so sehr in die Details gehen, aber ich sag mal so, ist wie bei einem Hund, der schon mal gebissen hat.
Ja, und dazu.
Und schon mal fester gebissen hat. Du merkst das einfach, ne? Also das ist wirklich ganz krass.
Das ist halt MMA-Pro, ne?
Genau, und der Daniele, der, ne, Daniele heißt er doch, ne?
Nee, der Italiener, ja.
Der Italiener, genau. Der ist so ein Typ, ja, ey, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der sieht halt einfach aus wie so ein netter, Anfang 20-jähriger, blonder Boxassi, so ein bisschen, ne? So ein bisschen.
Der erstens man sieht in halt, Italien quasi die Liga anführt und ja. Zweitens Kampfhunde abrichtet. Ne? Du bist auch so, das weiß man gar nicht, wenn man den so trifft.
Nein,
aber so,
nein.
Der ist total lieb, total offen.
Kampfhunde
total
gibt viel. Es nicht, das sind Schutzhunde. Aber der Punkt ist der.
Schutzhunde, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Der macht das ja professionell. Der macht ja keine Hundekämpfe, sondern da kommen Leute hin, die im professionellen Kontext die Hunde ausgebildet haben wollen und dann kriegen die eine Schutzausbildung. So
genau,
heißt
genau,
das.
Genau,
Schutz. Genau. Ja,
ja aber der, komm, das ist genauso ein Euphemismus, Alter. Das sind Hunde, die kämpfen dann, wenn sie müssen. So, so
ja, aber sie tragen eine Uniform. Damit tun sie das Richtige.
Ja, genau. Die sind auf der Seite des Guten.
Ja, so. Aber wie gesagt, aber man sieht halt einfach, ne, total lieber Mensch, total nette Freundin. Hat er die eigentlich noch? Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Die Sizilianerin.
Ja, genau.
Da geht immer super.
Genau, und er kommt aus Genua, ne? Ja, okay. Und,
nee, der kommt auch aus Sizilien.
Echt, ist der da hochgezogen?
Deswegen meint er doch zu mir, ne? So, ey, die total, ne?
Nur ein Sizilianer, halt ein Sizilianer.
Er meinte auch so zu mir, so, ey, dann bin ich hier hingegangen, ne? Und wen suche ich mir raus? Eine Sizilianerin, bin ich eigentlich bescheuert?
Ja. Ja, das ist dieses, was man kennt, das isst man auch gern, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist total netter Kerl.
Stockholm-Syndrom.
Ja. Aber, man sieht ihn und man sieht einfach nur dieses zerboxte Gesicht. Man sieht einfach, was dieser Mensch kann. Und das auszublenden ist entweder der absolut gewaltfreie, vollgekokste BWL-Justus, der keine Ahnung hat von Gewalt.
Der nicht weiß, warum die Nase so aussieht,
wie sie aussieht. Der nicht weiß, warum die Person so aussieht, wie sie aussieht. Also an die beiden heranzugehen, wow. Bei Sief ist es noch so, der hat irgendwie noch so optisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem 7.10. ist. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr stark verändert. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber davor habe ich ihn ja kennengelernt. Der hatte so von der Truppe immer noch so eine menschliche Leichtigkeit. Nennen wir es so.
Ich glaube, die hat er sich auch beibehalten, weil auch bei der ganzen Geschichte ist ihm ja relativ früh der Finger abgeschossen worden. Damit war er ja quasi out of action.
Ja gut, aber er war trotzdem drin, ne?
Ja, nicht so richtig.
Ja, okay, Gott sei Dank. Ich hoffe es, weil wie gesagt, das habe ich wirklich, also ich mag alle drei, aber du merkst einfach bei Sief, er hat so eine menschliche Leichtigkeit noch.
Ja,
so,
der ist richtig lustig, der ja, ist relativ entspannt. Genau.
Richtig, so und das ist einfach, und das hast du bei...
Es war doch auch in Belgien die ganze Zeit der Running Gag, dass sie so getan haben, als ob Sief quasi irgendwie aus Versehen ins BD reingekackt hätte. Was hast du das mitbekommen? Das haben die allen erzählt, das ist glaube ich nie passiert, das haben die allen erzählt.
Ja, kenn das. Ja.
So was haben wir in der Wüste nicht.
Genau. Wie sagt immer Scharia, meine zwei behinderten Söhne. Ja. Okay. Gut, ihr Lieben. So, ich glaube, das war es auch, ne?
Ja, den Rest machen wir nächste Folge.
Da ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, also wie gesagt, wir versuchen jetzt diesen Monat schön noch einmal die Woche durchzuziehen. Und wenn das klappt, dann geht es auch weiter so. Ansonsten, wenn das jetzt diese Woche schon so diesen Monat so ein Hickhack wird, haben wir ab März alle zwei Wochen. Ja? Gut, also schreibt uns mehr Fragen. Und dann werden wir euch mehr Erfolgen bringen. So einfach ist es. Ja. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.